Herzlich willkommen zu Clubsachen, der Podcast, bei dem alle NEOS-Abgeordneten ihre Erfahrung und Expertise einbringen.
Die Gespräche dazu führe ich, Tina Schmidhofer.
Herzlich willkommen. Heute spannen wir einen ziemlich langen Bogen, vom ersten Gehaltszettel bis zum Kaffee am Balkon in der Pension. Dazwischen liegt ein ganzes Arbeitsleben und die Frage, ob über die Jahre genug mitwächst, damit später mehr bleibt, als nur die Hoffnung, dass es sich schon irgendwie ausgehen wird. Bei mir ist deshalb Christoph Bramhofer, NEOS-Abgeordneter und Sprecher für Kapitalmarkt und Gesundheit. Christoph, schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich wieder da sein darf und ich freue mich auch, über dieses Thema zu sprechen.
Ja, im August letztes Jahres haben wir das letzte Mal darüber gesprochen, über die zweite Pensionssäule. Also über die Idee, dass neben der gesetzlichen Pension ein zusätzliches finanzielles Polster entstehen soll, möglichst breit und nicht nur für Menschen in großen Betrieben. Wer das nochmal nachhören möchte, die Folge findet ihr bei Clubsachen auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Heute machen wir also nur mal so eine klitzekleine Grundsatzvorlesung. Wir schauen, was hat sich seit dem Sommer getan, was ist jetzt politisch auf Schiene, was können wir Menschen in Zukunft davon erwarten. Christoph, für alle, die damals nicht dabei waren. Kurz, wir öffnen die Tür einen Spalt. In zwei, drei Sätzen, was ist die zweite Pensionssäule und warum ist sie aus deiner Sicht mehr als nur ein technisches Detail im Pensionssystem?
Alle kennen die staatliche Pension. Das ist in Österreich ganz toll. Sie ist wenig nachhaltig. Also Mercer-Studie kennt man vielleicht. Die bewertet weltweit Pensionssysteme. Und Österreich ist da im OECD-Vergleich das Pensionssystem, das am wenigsten nachhaltig ist. Mhm. Dänemark hat das nachhaltigste Pensionssystem. Warum? Weil sie nicht nur eine staatliche Pension haben, sondern weil sie auch betriebliche und private Teile haben. Man spricht da immer von Säulen. Das erste ist die staatliche Säule, das zweite ist die betriebliche Säule und das dritte ist die private Säule. Und Österreich hat die Säulen 2 und 3 bisher sträflich vernachlässigt. Und hier war es uns immer ein großes Anliegen, da Richtung Zukunft zu gehen, Richtung Modernität zu gehen, Richtung Nachhaltigkeit zu gehen. Und einfach dafür sorgen, dass die Menschen im Alter finanziell gut versorgt sind, völlig unabhängig davon, wie sich die Demografie entwickelt. Mhm. Und das macht die zweite Säule.
Sehr gut. Jetzt springen wir vom August 25 ins Heute. Aus einer politischen Idee ist inzwischen ein konkreter Entwurf geworden. Was ist denn seither passiert?
Ja, vielleicht da auch ein Satz mehr. Wir sind letztes Jahr da gesessen und gesagt, ja, im Regierungsprogramm, da haben wir die zweite Säule vereinbart. Mhm. Und das ist ganz toll und da setze ich mich dafür ein und das will ich, weil mir das so ein großes Anliegen ist. Und ich würde mich total freuen, wenn wir das in der Legislaturperiode schaffen. Ja. Vielleicht sogar im zweiten Halbjahr 2026. Und dann war irgendwann Weihnachten. Und alle drei Parteien haben sich was gewünscht im Bereich Alter. Die einen wollten das Arbeiten im Alter verbessern, die anderen wollten einen steuerlichen Anreiz haben. Und die haben gesagt, hey, aber wir wollen die zweite Pensionssäule. Mhm. Drei Regierungsparteien, drei Wünsche, lass uns doch das alles gemeinsam machen. Und das war irgendwie so rund um Weihnachten. Und ja, jetzt ist das erste Halbjahr 2026 und wir haben einen ganz konkreten Gesetzesentwurf in Begutachtung, der über das, was im Regierungsprogramm steht, auch noch hinausgeht.
Wow.
Also das ist wirklich ein politischer, sensationeller Erfolg. Und nicht nur für uns, nicht nur für uns als Partei, nicht nur für uns als Regierung, sondern auch wirklich für die Menschen da draußen.
Sehr schön. Wo stehen wir denn jetzt im politischen Prozess? Was ist denn derzeit so auf Schiene?
Also was steht denn da drinnen, fange ich vielleicht einmal so an. Mhm. Da stehen zwei Dinge drinnen. Das eine ist der sogenannte Generalpensionskassenvertrag. Das kommt daher, dass aktuell 25% der Menschen eine betriebliche Pension bekommen. Gerade in großen Unternehmen ist das durchaus auch gang und gäbe, dass man das so bekommt. Ein Viertel der Menschen hat sowas. Es ist aber leider so ein Pensionskassenvertrag für eine betriebliche Pensionskasse nicht wirklich ganz unkomplex. Ja. Es ist jetzt kein Rocket Science, aber es ist auch kein Handyvertrag. Und für kleinere und mittlere Unternehmen ist es gar nicht so einfach, sowas zu machen. Und wir haben gesagt, hey, da braucht es doch sowas wie einen Generalpensionskassenvertrag, dass alle Österreicher basierend auf einem Standardvertrag dieses Instrument nehmen können. Egal, ob sie in einer kleinen Bäckerei arbeiten oder in einem Handwerksbetrieb oder wo auch immer, jeder soll die Möglichkeit haben. Das haben wir geschafft. Das heißt, wenn man jetzt in Pension geht, kann man sagen, ich möchte mein Geld aus der Abfertigung da reingeben und es nicht auf einmal kriegen, sondern ich möchte jeden Monat einen kleinen Betrag zum Aufbessern meiner Pension haben. Mhm. Das ist das eine. Und das andere ist, und da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, ist diese sogenannte Abfertigung neu, die wir alle kennen, wo wir jedes Jahr diesen schönen Brief kriegen, den wir vielleicht gar nicht so genau anschauen. Aber im Kleingedruckten steht eins drinnen und das ist immer die Rendite, die dieses Ding erwirtschaftet hat, jedes Jahr. Und 23 Jahre gibt es das Modell und im Schnitt war die Rendite immer rund um die Inflation, sage ich mal. Ich sage jetzt nicht immer drunter, aber es gibt schon Kassen, die drunter waren. Andere waren ein bisschen drüber, ein bisschen drunter. Jedenfalls, es war viel zu wenig. Mhm. Und zwar nicht, weil die Kassen schlecht waren, sondern weil einfach die politischen Voraussetzungen da drinnen schlecht waren. Bruttogarantie, jederzeitige Herausnahme. Und das hat alles nicht funktioniert. War Fehlkonstruktion. Diese Fehlkonstruktion haben wir beseitigt.
Sehr gut.
Am 01.01.2027 darf jeder Österreicher freiwillig in eine neue, moderne, renditestarke Kasse wechseln.
Okay, dann springen wir vielleicht gleich dorthin. Mhm. Was muss der, die Österreicherin, tun, damit das passiert? Oder passiert das von den Betrieben aus noch? Wie läuft dieser ganze Vorgang ab?
Ja, du sprichst einen wunden Punkt an, weil das ist das, und das sage ich auch immer ganz offen und ehrlich und überall und jedem, der es hören will oder auch nicht. Ein Ding hätte ich schon noch ganz gern. Mhm. Und das ist, dass nicht der Arbeitnehmer aktiv entscheiden muss, dass er wechselt, sondern dass er automatisch gewechselt wäre und sich der Arbeitnehmer bewusst für die alte Variante entschieden hätte. Mhm. Da spricht man vom sogenannten Opt-in, wie wir es jetzt haben. Also ich muss bewusst eine Handlung setzen und vom Opt-out. Also ich bin automatisch drinnen und muss mich bewusst dagegen entscheiden. Mhm. Das macht einen riesen Unterschied, weil einfach viele Menschen sich nicht mit dem Thema beschäftigen, einfach auch gewisse Trägheit haben bei so Themen und da sage ich auch ganz klar, ich bleibe dran. Es ist mir ein Anliegen, ich will weiter, ich will das noch haben. Ja, was müssen wir tun? Wir müssen kommunizieren, kommunizieren, kommunizieren. Alle miteinander, die Medien müssen helfen, die Politik muss es kommunizieren und auch die Kassen. Wir müssen zu den Menschen gehen und sagen, hey, da ist was Neues, das ist gut, das solltest du machen, go for it. Mhm. Und da müssen wir alle Gas geben.
Also es braucht viel Überzeugungskraft. Der Generalpensionskassenvertrag, ein abstraktes Wort, du bist schon so ein bisschen reingegangen. Was bedeutet dieser Schritt für die Menschen in den kleinen und mittleren Betrieben und was bedeutet das auch für die Betriebe selbst? Mhm. Was müssen die tun, was müssen sie nicht tun?
Das Schöne ist, sie müssen eigentlich nichts tun. Mhm. Für die Menschen auch. Das ist einfach ein gesetzliches Rahmenwerk. Wir schaffen das, da haben wir ein Gesetz dafür. Und ich brauche nichts unterschreiben, ich muss mich einfach nur bei Pensionsantritt entscheiden, sage, hey, ich habe deine Abfertigung, ich habe keine Pension, aber ich möchte den Generalpensionskassenvertrag in Anspruch nehmen, bitte nimm doch mein Geld und gib's in die Pensionskasse. Mhm. That's it, da gibt's ein Formular, einen Zettel, einmal anhakeln, fertig. Also das ist ganz, ganz einfach, sowohl für die Angestellten als auch für die Betriebe.
Okay, und wenn ich jetzt mich als angehender Pensionist dafür entscheide, und sage, ich möchte das monatlich und jetzt kommt aber irgendwie eine fette Zahlung, ich möchte doch alles haben. Geht das dann?
Wenn du dich einmal für monatlich entschieden hast, dann geht es nimmer. Mhm. Das ist klar, weil es gibt natürlich dann immer so versicherungsmathematische Modelle und das Geld wird ja auch veranlagt. Und außerdem, ich kann auch nicht zu meinem Arbeitgeber sagen und sage, hey, du zahlst mal monatlicher Gehalt, jetzt möchte ich auch ausbauen, zahlst mal auf einmal. Mhm. Das geht nicht. Es ist ein Teil der Vorsorge. Ja. Man kann sich dann entscheiden, monatliche Zahlung, man sollte ohnehin immer einen kleinen Puffer haben. Man kann auch Teile herausnehmen, vor allem die, die man vorher selber einbezahlt hat. Da gibt es Mittel und Wege. Aber was man einmal rübergeht zum Verrenten, das ist dann auch verrentet.
Sehr gut. Die Abfertigung neu, hast du schon angesprochen. So ein bisschen ein finanzieller Rucksack, den man im Arbeitsleben mit sich mitträgt. Die Idee ist, dass der nicht einfach nur mitgetragen wird, sondern der soll auch tatsächlich entlasten. Du beschreibst bei der Abfertigung neu einen Teufelskreis, würde ich sagen. Garantie, vorsichtige Veranlagung, niedrige Rendite, frühe Auszahlung. Wo hakt es am stärksten?
Das Problem bei Teufelskreisen ist immer, dass man nie weiß, wo fängt es an und wo endet es und wie bricht man auf. Nein, relativ simpel. Du hast das jetzt gut beschrieben. Die Leute, die sich mit dem Thema beschäftigen, für die ist es ganz klar und für die das nicht so klar ist, für die ist es sehr kommod, sage ich mal. Mhm. Man hat einen Jobwechsel, man kriegt einen Brief, ja, sie haben da ein paar hundert, paar tausend Euro, die können sie jetzt rausnehmen. Und man denkt so nicht in die Zukunft, weil verrenten kann man es eh nicht, für die Pension hat es eh keinen Impact, schlecht veranlagt ist auch noch, mache ich einen schönen Urlaub, muss ich was an der Wohnung renovieren oder sage ich einfach, und das sind die, die sich auskennen, ich nehme das Geld und lege es einfach in einen ETF. Weil in jedem x-beliebigen ETF habe ich mehr Rendite als da drinnen. Na gut, jetzt nimmt es jeder raus, das macht das Ergebnis dort noch schlechter. Das heißt, der Nächste, der die Entscheidung hat, sagt sich umso mehr, natürlich nehme ich es raus, weil da drinnen ist das Geld schlecht aufgehoben. Das ist völlig legitim, menschlich, total verständlich. Ich würde es auch so machen. Aber genau diesen Teufelskreislauf durchbrechen wir jetzt, weil wir dort bessere Renditen haben.
Sehr gut. Warum ist es denn so sinnvoll, die Abfertigung stärker als Altersvorsorge zu denken und nicht nur als Geld, das irgendwann mal herausgenommen wird?
Also ich glaube, wenn man ganz früh ansetzt, früher hat es mal vor der Abfertigung nur eine alte Abfertigung gegeben. Und das Problem ist nur, ganz wenige haben die bekommen. Weil wenn man selber gekündigt hat, hat man es nicht bekommen. Wenn man nicht lang genug in einem Unternehmen war, hat man nichts bekommen. Und am Ende war das für eine alte Welt vorgesehen, wo man mit 20 in ein Unternehmen geht, dort sein ganzes Leben ist und dann am Schluss kriegt man halt ein Jahresgehalt ausbezahlt. Für die Firmen war das nicht so super, weil die haben sich natürlich plötzlich ein ganzes Jahresgehalt braucht, die haben das rückstellen müssen. Und in Summe war keiner happy. Und dann hat man das umgestellt auf das sogenannte Rucksackprinzip. Immer ein bisschen was reinsparen und bei der Pension nimmt man es raus. Und bevor man das Gesetz finalisiert hat vor 23 Jahren, hat man gesagt, ja, na, aber das muss schon ganz sicher sein und außerdem soll man es rausnehmen können. Und dann wurde aus einer an sich guten Idee eine typisch österreichische Lösung, die halt dann leider nicht funktioniert hat. Und warum ist das natürlich sinnvoll? Weil die Idee dahinter ist ja, dass man dann, wenn man in Pension geht, wenn man weniger Einkommen hat, wenn man weniger Gehalt hat, einen gewissen Puffer hat, einfach eine gewisse Vorsorge. Oder eben, was wir jetzt wollen, einfach monatlich eine höhere Pension. Und konkret, ganz konkret in Zahlen gegossen, wenn jemand ein mittleres Einkommen hat und über sein Berufsleben lang vorsorgt, dann kommt am Ende wirklich 10% mehr Nettopension aus. Nettopension. Und das ist richtig viel. Wenn wir dann noch von Zuzahlungen reden in der Zukunft, dann macht das einen riesen Unterschied.
Jetzt kommen wir zu einem Teil, bei dem viele Menschen sofort genauer hinhören. Kapitalmarkt, dein Thema. Für die einen klingt das nach einer Chance, für die anderen nach einem Risiko. Wahrscheinlich braucht es hier vor allem gute Leitplanken, damit aus Freiheit nicht Verunsicherung wird. Die Reform soll mehr Wahlmöglichkeit bringen. Wie verhindert man denn, dass diese Wahlfreiheit nur für die funktioniert, die sich ohnehin schon gut auskennen damit?
Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, diese sogenannte Finanzbildung oder Financial Literacy, das ist was, was man leider in Generationen denken muss. Das Schöne ist, dass gerade, wenn man sich jüngere Menschen anschaut heutzutage, hier das Interesse und auch der Zugang zu dem Thema Kapitalmärkte ein ganz anderes. Viele Menschen beschäftigen sich mit ETFs, mit Aktien, mit Kryptos, mit sogenannten Neobrokern, wo man sehr einfach mit Apps da was machen kann. Und das sorgt schon dafür, dass sich die Menschen mehr mit dem Thema beschäftigen. Das stimmt mich sehr zuversichtlich für die Zukunft. Und warum ist das so wichtig? Warum sehe ich da so viele Chancen? Man muss sich das einfach mal so vorstellen. Die Aktienmärkte weltweit, die spiegeln nichts anderes wider. Das ist exakt das, wie sich die Wirtschaft der Menschen weltweit entwickelt. Und die Wirtschaft ist auch nichts anderes, wie sich die Menschheit weltweit entwickelt. Jeden Tag haben wir mehr Menschen in besserer Ausbildung, mehr Menschen, die effizienter arbeiten, mehr wissenschaftlichen und technologischen Fortschritt. Über Jahrtausende hat sich das immer verbessert. Es hat mal Kriege gegeben, alles gut, ja. Es hat mal Krisen gegeben, aber über lange Perioden ist immer besser worden. Und die philosophische Frage ist auch, möchte ich in einer Welt leben, wo das nicht so ist? Nein, das kann sich keiner vorstellen. Die Menschheit würde verzweifeln, resignieren, wenn ich nicht das Gefühl hätte, dass es in 5, in 10 Jahren oder morgen besser ist. Nicht, wozu stehe ich dann auf und streng mich an? Das ist das Normalste der Welt, dass es besser wird. Und die Kapitalmärkte spiegeln es 1:1 wieder und jeder profitiert davon. Es ist eine Gleichverteilung, eine demokratische Verteilung des Wohlstands und der Produktionsressourcen. Das ist herrlich.
So, und wie kriegt man jetzt alle damit ins Boot? Das ist eigentlich die große Aufgabe, oder?
Ja, genau, das ist die Aufgabe. Wie gesagt, es ist nicht die Aufgabe eines Einzelnen. Es müssen alle an einem Strang ziehen. Und wir müssen es überall machen. Wir müssen es mit besserer Finanzbildung machen. Unser Bildungsminister Christoph Wiederkehr setzt da viele Initiativen. Wir haben private Initiativen, vor allem viele Banken auch engagieren sich hier sehr stark, Financial Life Park beispielsweise. Wir haben natürlich auch die Medien, die eine wichtige Rolle spielen. Gerade auch der ORF war bei dieser Pensionskastenreform durchaus sehr, sehr konstruktiv, hat das auch super toll erklärt. Also ich war begeistert, wie einfach und toll die das erklärt haben und wie positiv sie berichtet haben. Aber natürlich ist es auch eine Aufgabe der Pensionskassen. Die schicken jedes Jahr Briefe aus, die haben auch entsprechende Budgets und die müssen natürlich auch mithelfen. Und vielleicht schaffen wir auch eben dieses Opt-out. Dann geht es ohnehin ein bisschen einfacher.
Sehr gut. Wie erklärst du den Menschen, dass diese langfristige Veranlagung nicht Casino ist, was immer so ein bisschen so die Angst dahinter ist? Also bedeutet dieses nicht alles auf Rot setzen, sondern über viele Jahre breit streuen, je nach Lebensphase vielleicht sogar anders veranlagen. Viele verstehen sicher ja so, dass Hauptsache mein eingezahltes Geld ist noch da und du sagst aber echte Sicherheit, dass da auch die Kaufkraft erhalten bleibt.
Genau, das haben wir, glaube ich, irgendwann besprochen mit Bedarf und Bedürfnis. Das Bedürfnis ist, da mein Geld muss sicher sein und ich will in der ja nichts verlieren, weil das brauche ich ja fürs Alter. Der eigentliche Bedarf ist aber, dass die Kaufkraft erhalten bleibt. Und das heißt, dass ich immer zumindest die Inflation verdienen muss und noch ein bisschen mehr, damit es mit dem Zinseszinseffekt stark ansteigt. Ich glaube, über die Diskussion Casino sind wir eigentlich weg. Also ich glaube, das war schon noch früher mit, wo es diese unregulierten Märkte gibt, dieses Zocken und dieses Schnell und heute da und morgen dort und wir machen einfach irgendwas. Ich glaube, da sind wir drüber. Also ich glaube, die Menschen haben schon erkannt und da haben diese ETFs auch viel gemacht. Wenn ich ganz breit streue, wenn ich nicht meine Eier alle in einen Korb lege sozusagen, dann profitiere ich einfach von diesem weltweiten Wachstum. Und das haben wir ja schon besprochen, das ist de facto eigentlich in der Natur der Sache. Das ist eine sehr natürliche Sache, dass wir weltweit immer wachsen. Und davon kann ich profitieren. Und jeder, der sich ein bisschen damit beschäftigt hat und selbst die früher eher kritisch waren, haben das verstanden, dass dieses Wachstumskonzept und dieses Risikostreuungskonzept ein sehr gutes ist. Das ist mittlerweile, und da vielleicht auch noch einen historischen Abriss, sowas wie Risikomanagement. Das ist ja erst mit den 2000er Jahren, mit dieser Dotcom-Blase 2000, dann mit den Lehman-Pleite und den ganzen Krisen danach hat sich das erst etabliert in der Regulierung auch. Also da sind Wissenschaften entstanden und das ist ja alles viel mehr institutionalisiert. Und ich glaube, das ist schon alles sehr, sehr viel sicherer. Und das sind einfach moderne Instrumente. Wir haben Wissenschaft, wir haben Theorien, wir haben unabhängiges Risikomanagement. Also der eine, der veranlagt und der andere, der aufpasst. Und das ist eigentlich in Summe das viel Modernere, als einfach zu sagen, na, du darfst nicht. Und da braucht man Garantie. Und das ist nicht adäquat einfach.
Verstehe. Pensionen sind ja nie nur Kolonnen von Zahlen, die erzählen Lebensgeschichten. Vollzeit, Teilzeit, Kinderpflege, Jobwechsel, Einkommen. Und genau dort entscheidet sich ja, ob eine Reform breit wirkt oder nur hübsch am Papier aussieht. Wer profitiert denn von diesen geplanten Änderungen am schnellsten? Was würdest du sagen?
Ich glaube, am meisten profitieren vor allem die Jüngeren. Also je länger man Zeit hat, da mitzumachen und zu investieren, umso mehr profitiert man. Also am besten ist es, wenn man gerade zum Arbeiten anfängt und sich entscheidet, hey, ich mache das neue Ding. Dann profitiert man. Das Einkommen oder die Einkommenshöhe ist völlig irrelevant. Im Gegenteil, gerade die vielleicht nicht so die Möglichkeiten haben, sich nebenbei auch noch 50 Euro, 100 Euro zu sparen, die haben einfach diesen fixen Teil des Einkommens, den der Arbeitgeber ohnehin zahlt, wirklich auch vorgesorgt. Und das gut und langfristig und man braucht sich um nichts kümmern eigentlich. Also das ist wirklich eine sehr demokratische Lösung, die alle möglichst mitnimmt.
Das ist gut zu hören. Gerade bei Frauen ist es so, dass sie die häufigere Teilzeitphasen haben und auch Erwerbsunterbrechungen haben. Was braucht es denn, damit es da eine stärkere zweite Säule irgendwie nicht dafür sorgt, dass bestehende Unterschiede verstärkt werden, sondern tatsächlich mehr Sicherheit bringt, die ganze Geschichte?
Ja. Du sprichst einen ganz wichtigen Punkt an, der mir auch sehr wichtig ist. Wir haben ein starkes Gap bei den Geschlechtern, was Veranlagung betrifft. Frauen veranlagen weniger in Wertpapiere als Männer. Das ist aus vielen Gründen so. Das ist vor allem auch, weil Frauen tendenziell mehr sicherheitsbedacht sind, dieses Nest bauen, während Männer dann eher in diesem Jagdding sind und der schnellen Rendite vielleicht nachjagen. Das ist noch was, was sehr, sehr tief in unserem Unterbewusstsein drinnen ist. Aber an sich bei diesen Reformen, die wir angehen, sind eigentlich alle demokratisch breit gedacht. Wo wir vielleicht noch was tun sollten, wäre eben dann bei dieser dritten Säule, bei dieser privaten Vorsorge. Weil diesen Nachteil, den ich gerade beschrieben habe, den Frauen haben, was die Risikoaffinität betrifft, haben sie andererseits wieder einen großen Vorteil, weil sie viel mehr auf Langfristigkeit bedacht sind, auf Vorausschau, auf Vorsorge, während Männer dann tendenziell eher auf kurzfristigen Konsum sind. Das sieht man auch zum Beispiel beim Glücksspiel, wo Männer ganz anderes Risikoverhalten an den Tag legen. Also das ist schon was, wo man dann mit der Financial Literacy, mit der Bildung auch sagen kann, das ist ganz toll, liebe Frauen, dass ihr vorsorgt, macht es nur ein bisschen richtiger. Ich will nicht sagen, dass wir alles falsch machen, da wird sehr viel besser. Da gibt es eben diese neuen Produkte wie diese ETFs, die das sehr viel helfen.
Weg vom Bausparer.
Hin zu modernen Instrumenten. Und das ist, glaube ich, eher der Clou, wo man ansetzen kann, um das ein bisschen mehr noch auszugleichen.
Sehr gut. Zum Schluss holen wir noch ganz kurz die Glaskugel heraus. Denn ein Entwurf ist immer ein großer Schritt, aber noch nicht das Ende der Geschichte. Die Frage ist jetzt, was muss aus dieser Reform noch werden, damit sie nicht nur gut gemeint ist, sondern also auch wirklich im Alltag ankommt. Also, was ist für dich der nächste entscheidende Schritt? Was muss jetzt noch passieren, damit die zweite Pensionssäule tatsächlich für mehr Menschen zu einem echten Pensionsplus führt?
Also der Entwurf, der jetzt da ist, ist mit Ausnahme von ein paar technischen Dingen, die im Rahmen dieser Begutachtung noch geklärt werden, glaube ich, sehr gut. Da ist viel gelungen, was sich viele nicht erwartet hätten. Das Opt-in, Opt-out habe ich schon geklärt. Ich glaube, da muss man nochmal mit den Regierungspartnern sprechen, dass das wirklich Sinn macht. Ich glaube, da gibt es durchaus Zugänge. Das kann noch gelingen. Nicht in diesem Schritt, aber in einem nächsten. Und was man allgemein noch machen kann, ist schon ein Punkt. Und das ist mal wichtig und das möchte ich da jetzt ansprechen. Ich habe vorhin erwähnt, wir können, wenn wir das konsequent umsetzen, ohne einen einzigen Cent mehr einzuzahlen, wichtig, 10% mehr Nettopension erwirtschaften. Jetzt stellen wir uns vor, diese Arbeitgeberbeiträge werden von 1,53% verdoppelt auf 3%. Das ist was im internationalen Vergleich gar nicht so unüblich ist. Dann hätten wir plötzlich nicht mehr 10% mehr Nettopension, sondern 20% mehr Nettopension. Das ist irre. Und wenn man sich überlegt, was vom Bundesbudget beigetragen werden muss zu den jetzigen Pensionen in der ersten Säule. Das ist ein Viertel des Bundesbudgets, was wir da plötzlich Spielraum hätten, budgetär. Und ich weiß, wir brauchen die zweite Säule auch, um diese Pensionslücke zu schließen, vom Letzteinkommen zur Pension. Aber es würde uns schon auch Spielraum ermöglichen, um in der ersten Säule ein bisschen Luft zu verschaffen. Weil eins ist klar, wir können entweder mehr arbeiten, mehr Stunden, wir können länger arbeiten, 67, wir können Pensionen kürzen. Oder wir können alle plötzlich doppelt und dreimal so viele Kinder bekommen, dass sich das mit der Demografie ausgeht. Aber das ist Mathematik, das sind Grundgesetze, da kann man sich als Politiker noch so viel wünschen, die können wir nicht außer Kraft setzen. Das heißt, ich muss irgendwo was anderes machen, zum Beispiel eine kapitalgedeckte Säule einführen. Und da gibt es Spielraum. Jetzt weiß ich, das würde eine Erhöhung der Lohnnebenkosten bedeuten. Etwas, was wir uns aktuell nicht leisten können. Budgetär nicht, von der Wettbewerbsfähigkeit nicht. Aber es ist trotzdem ein Wunsch für die Zukunft, dass wir hier künftig wieder so wettbewerbsfähig sind bei den anderen Lohnnebenkosten, was machen, dass wir uns das leisten können. Oder auch eine freiwillige Zuzahlung durch den Arbeitnehmer. Aber irgendwo müssen wir schauen, dass wir mehr Kapital für unsere Pensionen aufbauen, um Spielräume zu schaffen.
Dann wünsche ich dir viel Erfolg bei deiner Mission. Vielen Dank fürs Gespräch, Christoph.
Vielen Dank, Tina, für die Einladung und für das nette Gespräch.
Und euch vielen Dank fürs Zuhören.